Guten Morgen, heute mal ohne Kaffee, aber heute ist der Ehrentag der Bierdose, deshalb gibt's ein gepflegtes hier. Möchtest du auch eins?
Ja, aber ich bitte darum.
Also, ja, dann mach ich dir auch noch eins auf.
Trinkst du immer allein?
Mir ist egal, also Hauptsache morgens schon mal. Eigentlich sagt man ja kein Bier vor vier, ne? Aber ist ja schon vier, vier ist ja schon durch.
Vier ist ja schon
Gott
durch.
Sei Dank, 7:07 ist.
Genau. Also beste Zeit für euren ersten Sportpodcast des Tages. Wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid und wir erzählen euch gleich, warum uns das Australian Open aus von Alexander Zverev Fragen zurücklässt.
Und warum Borussia Mönchengladbach sich auf viele Jahre Abstiegskampf wahrscheinlich wird einstellen müssen.
Und warum das Afrika-Cup-Märchen der Komoren zu einem Drama wird.
Und warum die Skisprung-Olympianominierung zum echten Härtefall wurde.
Und wir haben Top und Flop und wir erinnern natürlich auch an den ersten überführten Dopingsünder der Bundesliga-Geschichte. Ne? Wir gucken ja immer zurück in der Sportgeschichte. Das also das Thema. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst, dem SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und während Andreas hier seine Parts gemacht hat, habe ich schon ausgetrunken. Deshalb trinke ich noch einen. Vielleicht schaffe ich das im Opener noch, noch eine Dose zu ächzen hier. Dosen stechen.
Ja, welch ein schönes Geräusch am frühen Morgen.
Ah, herrlich.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Durch die erste Australian Open Woche war Alexander Zverev noch ohne Satzverlust gekommen. Sehr, sehr gutes Ergebnis. Doch dann verlor er gestern glatt in 3 Sätzen gegen Denis Shapovalov und ist raus. Im Achtelfinale war also Endstation und die große Chance dahin, die Abwesenheit von Novak Djokovic zu nutzen und endlich den ersten Grand-Slam-Titel einzufahren. Mann!
Ja, und ganz ehrlich, das ist schon kurios, ne? Du hast es gesagt, 3-mal ohne Satzverlust gewonnen, der hätte eigentlich Selbstvertrauen ohne Ende haben müssen, hat ja letztes Jahr Olympia gewonnen, hat die ATP-Finals gewonnen und dann spielt er plötzlich gegen Shapovalov so, als stecke er mittendrin in einer Niederlagenserie, also so hat er gewirkt, der wirkt überhaupt nicht bereit und konnte entsprechend auch seine Chancen nicht nutzen und da hat sein Gegner ihm ja ein bisschen was speziell im zweiten Satz durchaus angeboten, aber konnte er nicht nutzen, es lief nicht zusammen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Zverev, der wirkte ja ein bisschen blockiert und das ist was, was wir von ihm in der Art ja gerade bei Grand Slam Turnieren leider schon öfter gesehen haben. 19 Turniere hat er in seiner Karriere schon gewonnen, aber immer dann, wenn es nach Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York geht, dann kommt immer irgendwann dieser eine Punkt, an dem es eben überhaupt nicht läuft, an dem er scheitert und das ist eigentlich kaum zu erklären.
Ja, es ist wirklich kurios. Es ist nicht zu beschreiben. Allerdings kann man ihm nicht vorwerfen, dass er es nicht wollte. Ganz im Gegenteil. Er arbeitet wirklich verbissen an sich, ordnet im Prinzip sein ganzes Leben mittlerweile dem Tennis unter. Und das kann man ja auch an seinem Spiel sehen. Er ist viel, viel variabler geworden und bei seinen öffentlichen Auftritten auch sehr souverän. Und wie selbstkritisch er nach dem Aus gestern damit umging, das spricht auch allemal für ihn.
Absolut. Und sein Weg, ja gut, der ist dann wahrscheinlich auch noch nicht abgeschlossen. Also da muss er noch ein bisschen in allen Bereichen wahrscheinlich dazulegen. Er wird sicherlich weiter jeden Stein umdrehen, wird er auch müssen, um natürlich dieses große Grand Slam Rätsel für sich dann irgendwann mal zu lösen. Und ich hoffe, dann kommt irgendwann wirklich der Moment, an dem dann auch mal wirklich alles zusammenläuft bei den großen Turnieren.
Stand jetzt aktuell.
Bei Zverev ist das schon vergleichsweise Klagen auf hohem Niveau, wenn man auch sieht, was er im letzten Jahr so alles geleistet hat. Zumindest, wenn man seine Probleme mit denen von Borussia Mönchengladbach vergleicht. Da wird die Bedrohung, dass die tatsächlich absteigen, von Woche zu Woche immer größer. Und das mit einem Kader, der nahezu identischer Zusammensetzung noch vor einem Jahr im Achtelfinale der Champions League Achtelfinale eingezogen ist.
Ja, und sie spielen ja eigentlich auch ganz gut. Das muss man ja auch zum Auftritt gegen Union Berlin am Samstag durchaus sagen. Aber unterm Strich reicht das eben nicht, wenn du am Ende trotzdem verlierst. Was nützt dir da, gut zu spielen oder irgendwelche Haltungsnoten zu kriegen? Die gibt's im Fußball ja nicht. Und das, was den Borussen Sorgen macht, das ist das, dass sowas ja regelmäßig passiert. Gut spielen, aber am Ende trotzdem mit leeren Händen dastehen. Und so beginnt häufig dann auch genau dieser Strudel, aus dem dann eine Mannschaft irgendwann auch nicht mehr rauskommt. Und dieses Problem wird jetzt bei Gladbach noch dadurch verstärkt, dass er eben kaum Spieler im Kader stehen, die Erfahrung im Abstiegskampf haben. Und vor allen Dingen auch keiner, der da wirklich ja letztlich drauf überhaupt mit gerechnet hat, da reinzukommen in diesen Abstiegskampf. Das sind ja auch Spieler, die haben vor wenigen Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, ja noch vom Europapokal fabuliert.
Ja gut, aber daran ist ja überhaupt nicht mehr zu denken. Wenn die Mannschaft sich jetzt nicht dieser Realität öffnet, dann ist Gladbach wohl nicht mehr zu retten. 4 Punkte noch, haben sie noch mehr als der Tabellen-17. 3 Punkte Puffer auf den Relegationsplatz. Lauter können die Alarmglocken da eigentlich nicht mehr klingen. Und dann geht Gladbach auch noch mit Führungsspielern um, jagt sie quasi vom Hof. So langsam verlieren sie sie alle, auch sportlich gesehen. Jetzt fällt Lars Stindl auch noch wochenlang aus.
Ja, und jetzt ist die große Frage, wer soll die Mannschaft neben Jan Sommer und Jonas Hofmann vielleicht noch eigentlich jetzt in dieser Situation führen, sie auch mal an der Ehre packen? Du hast es eben gesagt, wie geht man mit Führungsspielern um? Matthias Ginter oder Dennis Zakaria, das sind ja Stand jetzt wohl nicht mehr diese Spieler, die das schaffen. Eigentlich sind sie ja gestandene Spieler, müssten es eigentlich auch, aber weil sie Abgänge werden, also dann den Verein verlassen wollen, das ist einmal der Punkt, weshalb ihr Wert in der Mannschaft oder das Wort in der Mannschaft nicht mehr so viel Wert hat wie vorher. Und dadurch, dass der Trainer sie dann auch zeitweilig mal rausnimmt, ist der Einfluss da auch nicht mehr so groß.
Naja, eigentlich welch ein toller Club eigentlich, der immer dafür stand, dass alles gut geregelt war, dass die Stimmung innerhalb auch irgendwie in Ordnung war. Und es war so ein Vorzeigeklub, die jetzt auf einmal komplett im Schlamm stecken. Keine einfache Aufgabe also für Adi Hütter und Max Eberl. Eberl hält trotz dieser Misere gerade weiter am Trainer fest, hofft, dass es mit Hütter in Gladbach so oder ähnlich auch läuft wie in Frankfurt. Da begann er ja auch sehr, sehr holprig, ehe dann der Erfolg kam.
Damals ging es bei Frankfurt dann aber doch etwas schneller mit der Trendwende und vor allem ging es auch nicht so ganz so weit runter. Die Frage ist ja auch, wie lang ist Eberls Geduldsfaden jetzt eigentlich noch? Wenn man auf der Trainerposition was tun könnte, dann wäre das ja jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt, denn jetzt gibt es die 14-tägige Bundesliga-Pause. Also da böte es sich ja an, dann einen neuen einzusetzen, der dann auch Gelegenheit hätte, in diesen 14 Tagen ein bisschen was mit der Mannschaft zu machen, alle einzuschwören auf dieses Unternehmen Klassenerhalt. Ja, und das wäre nach dem peinlichen Pokalaus ja auch das Einzige, was man noch als Erfolg erreichen könnte in dieser Saison, den Klassenerhalt.
Ja, aber mal gesetzt, das Fall ist, Gladbach bleibt erstklassig. Was passiert denn danach? Corona hat bei Gladbach ja schon ordentlich reingehauen. Also die wurden ja auch härter getroffen als viele, viele andere Clubs, mal von Bayern abgesehen.
Ja klar, aber du hast es eben schon gesagt, also was ein toller Verein, was haben die alles geleistet in den letzten Jahren? In den letzten 10 Jahren, muss man ja sagen, haben sie immer wieder gezeigt, dass ein Verein auch ohne große Investoren, ohne Millionen von irgendeinem Scheich oder durch einen verkauften Stadionnamen durchaus Erfolge feiern kann. Gut, keine Titel, aber doch immer zumindest konsequent da oben mitgespielt haben in den meisten Jahren und da auch durchaus begeistert haben. Aber ob sie das jetzt auch weiter können, das wird schwer. Die haben diese Corona-Hypothek im Rücken. Hast du es gesagt? Ordentlich Geld verloren, beziehungsweise fehlende Einnahmen gehabt. Und dazu kommt ja auch, dass auch in dieser neuen Saison dann, also jetzt und dann in der nächsten Saison wieder, die fehlenden europäischen Einnahmen da sind. Und das ist natürlich dann verdammt schwer, wenn du die Kohle nicht hast. Von daher ist es wahrscheinlich nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Abstiegsgespenst künftig häufiger am Niederrhein zu Gast sein wird. Also da werden sich alle Fans, Verantwortliche und alle, die es mit den Gladbachern halten, wohl darauf einstellen müssen, dass diese Regionen da unten in der Tabelle wohl häufiger vorkommen werden.
Top und Flop.
Top des Tages ist die Ersatzstaffel der deutschen Biathlon-Herren, denn die lief beim Weltcup in Antols überraschend aufs Podium, wurde am Ende Dritter. Roman Rees, Philipp Horn, David Zobel und Lukas Fratscher waren am Schießstand richtig stark, holten erst das zweite deutsche Top-3-Resultat des Winters nach Platz 2 in Ruhpolding.
Und Flop des Tages ist, nee, nicht die deutsche Handballnationalmannschaft, auch wenn die keine Chance mehr auf das Halbfinale hat und auch Platz 5 nicht mehr erreichbar ist, aber die Corona-Sorgen, also ganz ehrlich, da können wir die Mannschaft definitiv nicht zum Flop machen, aber der VfL Wolfsburg ist unser Flop, denn dessen Sieglosserie geht weiter und der Druck auf Trainer Kohfeldt, der steigt natürlich nach diesem 0:2 gegen Gladbach nochmal weiter. 11 Pflichtspiele der Wolfsburger ohne Sieg in Folge. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Puh.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir mal zum Afrika Cup. Da haben wir noch gar nicht so richtig drauf geguckt in den letzten Wochen. Da ist die Vorrunde ja jetzt vorbei und heute gehen die Achtelfinals los. Und eine der großen Überraschungen dieses Turniers ist das Team der kleinen Komoren.
Die Komoren, erst seit 2005 Mitglied der FIFA, ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean zwischen Mosambik und Madagaskar mit 850.000 Einwohnern, und die saßen alle gebannt vor dem Fernseher, als ihr Team den Einzug ins Achtelfinale klar gemacht hat.
Ja, schon die Teilnahme war ja eine Sensation für den, Achtung, 132. der Weltrangliste. Und an diesen Einzug in die K.O.-Runde, da hatte keiner geglaubt. Aber die Quastenflosser, so werden sie genannt, sie haben es geschafft, dieses Unmögliche möglich gemacht. Und zwar ganz knapp. Die waren ja furchtbar gestartet, beziehungsweise nicht furchtbar, aber sie mit zwei Niederlagen gestartet. 0-1 gegen Gabun und 0-2 gegen Marokko. Und dann gab es dieses dritte, letzte und letztlich entscheidende Gruppenspiel gegen Ghana. Und das haben sie 3-2 gewonnen. Die Komoren, muss man auch sagen, wer es nicht gesehen hat, ist eine Mannschaft, die spielt nicht unbedingt spektakulär, aber gut organisiert, und die haben auch einen klaren Matchplan, und der ging dann gegen Ghana eben auf, und da haben sie auch gezeigt, dass sie als Einheit auftreten, und so haben sie es eben geschafft, dann last minute doch noch in dieses Achtelfinale reinzukommen. Es war ein Märchen für das Land, für den Fußballverband, aber dieses Märchen, das könnte jetzt zum Drama werden.
Ja, denn kurz nach dem ersten Achtelfinaleinzug in der Geschichte des Afrika-Cups, da schlug das Schicksal zu, beziehungsweise da schlug Corona zu. Und zwar nicht nur bei einem oder bei zwei Spielern, sondern gleich 12 Spieler und Staffmitglieder wurden positiv getestet.
Ja, der Trainer Abdou, der ist da drunter. Einige Schlüsselspieler müssen auch aussetzen. Und vor allem auch die beiden einzigen noch verfügbaren Torhüter im Kader. Moyad Hussaini und Ali Ahamada. Also, und der Stammkeeper Salim Benboina, der war ja schon beim Spiel gegen Ghana verletzt gewesen, beziehungsweise hatte sich da verletzt, musste raus. Also, das Team hat keinen Torwart mehr. Was machen die denn jetzt?
Gucken wir mal ins Regelwerk des afrikanischen Dachverbands CAF. Da steht drin, dass eine Mannschaft antreten muss, wenn mindestens 11 Spieler einen negativen Corona-Test aufweisen.
Ja, was ist, wenn kein Torwart mehr da ist, keiner verfügbar ist?
Ja, da muss halt ein Feldspieler einspringen.
Ja, guck mal, das kannst du mal für 10 Minuten in so einem Spiel machen, wenn dein Torwart eine rote Karte kriegt oder so. Aber über 90 Minuten Aushilfstorwart da aufbieten und dann auch noch gegen Gastgeber und Mitfavorit Kamerun. Also, da muss schon Wunder her.
Ja, noch eins, aber damit kennen sie sich ja aus.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 24. Januar 1995, da machte eine Dopingprobe im deutschen Fußball Schlagzeilen. Also ich erinnere mich noch, du wahrscheinlich auch. Ne?
Ja. Das hätte man so nicht gedacht, aber die Geschichte, die wir jetzt erzählen, die ist ja auch kurios.
Roland Wohlfahrt, zweimaliger Torschützenkönig der Bundesliga, damals noch im Dress von Bayern München. Der hatte zwischendurch beim AS Saint-Étienne gespielt und war dann zurück in die Bundesliga zum VfL Bochum gewechselt. Tja, und kurz nach diesem Wechsel, da sollte er sein Debüt bei einem Hallenturnier bestreiten. Und da wurde er positiv auf das Stimulanzmittel Norepinephrin getestet.
Ja, also heutzutage kannst du bei einem Hallenturnier gar nicht mehr starten, wenn du nicht was genommen hast. Aber na gut, also es war der erste positive Fußballer der Bundesliga-Geschichte, und Wohlfahrt und der VfL Bochum, die fielen natürlich aus allen Wolken. Damit hatte weder er gerechnet noch irgendjemand sonst. Aber wie konnten sowas passieren, hat man sich dann gefragt.
Ja, Wohlfahrt, dem wurden Appetitzügler zum Verhängnis. Die hatte er nämlich geschluckt, weil er einen latenten Hang zum Übergewicht hatte. War jetzt nur blöd, dass er sich die selbst auf eigene Faust in der Apotheke besorgt hat. Er hat sich nicht nach der Zusammensetzung erkundigt, hat nicht zu Risiken und Nebenwirkungen seinen Arzt gefragt, auch nicht den Apotheker. Und daher war er sich überhaupt nicht dessen bewusst, dass das, was er da geschluckt hat, laut Dopingreglement gar nicht erlaubt ist.
Ich dachte immer, was man kaufen darf, kann nicht verboten sein. So rechtfertigte Wohlfahrt das Ganze dann Jahre später. Schon ein bisschen naiv natürlich auch, doch Unwissenheit schützt auch bei Wohlfahrt vor Strafe nicht, weil Norepinephrin auf der DFB-Liste der verbotenen Wirkstoffe steht, sperrte der Verband ihn für 2 Monate und verhängte ein Strafgeld von 60.000 Mark.
Der DFB, der griff damals übrigens härter durch als... Ja, er das eigentlich selber geplant hatte, zunächst laut Reglement. Er überstieg nämlich das Mindeststrafmaß von damals 4 Wochen gleich mal um das Doppelte. Und Wohlfahrt, der kommentierte später, ich habe auf die Rübe gekriegt, der DFB hat knallhart zugeschlagen und an mir ein Exempel statuiert.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende, da wurden bei den deutschen Skispringern die letzten Tickets für Peking vergeben und dabei gab es am Ende einen großen und tragischen Verlierer, Andreas Wellinger nämlich, der Goldspringer von 2014 und 2018. Er wird nicht mit dabei sein bei Olympia, das hatte Bundestrainer Stefan Horngacher verkündet und so begründet.
Der aber leider aufgrund seiner Covid-Infektion hier nach Absprache mit den Ärzten problematisch zu sehen ist, da wir jetzt hier nicht unbedingt jemanden reinbringen wollen mit einem erhöhten CT-Wert, beziehungsweise kann es auch dazu führen, dass er dann, wenn er in China ist und einen CT-Wert unter 40 erreicht, dann vielleicht nur in Quarantäne gehen muss. Das Risiko wollen wir hier nicht eingehen.
Das ist natürlich bitter für Wellinger, der gerade erst nach Knieproblemen ins Team zurückgekommen war, war am Freitag positiv getestet worden. Und entsprechend traurig ist er jetzt natürlich, dass er jetzt nicht versuchen kann, erster Springer mit Gold bei 3 Winterspielen in Folge zu werden.
Aber wer ist stattdessen jetzt dabei, Stefan Horngacher?
Wie schon im Vorfeld bekannt gegeben, ist natürlich Geiger, Eisenbichler und Laie. Dazu kommen jetzt mit Konstantin Schmidt, der junge Springer, der sich definitiv sehr angeboten hat für die Mannschaft in Peking. Er springt schon über die ganze Saison eine gute Saison, hat immer wieder gute Ergebnisse gemacht, hat Top-10-Ergebnisse gemacht, viele Top-15-Ergebnisse. Aus diesem Grunde wird auch hier der Konstantin nominiert. Der fünfte ist der Pius Paschke, der auch in der Gesamtweltcup-Wertung entsprechend an der fünften Stelle liegt, von den Deutschen gerechnet. Der Pius hat in letzter Zeit ein bisschen eine Formschwäche gezeigt, aber ich denke, dass bei ihm auch ein bisschen dieses Olympia-Qualifikation im Hinterkopf ist und jetzt ist das Ding durch für ihn und ich denke, dass er dann wieder frei aufspringen kann und da wieder gute Leistungen anbieten kann.
Karl Geiger ist nach seinem Doppelsieg in Titisee-Neustadt in absoluter Goldform. Eisenbichler mit 2 dritten Plätzen muss man auch auf den Zettel für die Medaillen packen. Was sprach gegen Severin Freund, Herr Horngacher?
Leider konnten wir ihn nicht nominieren, da er nicht die DOSB-Normen erfüllt hatte. Somit scheidet der Severin hier aus für die Olympischen Spiele.
Allerdings muss man ergänzend auch sagen, sowohl Wellinger als auch Freund bleibt noch eine gewisse Restchance. Sie stehen auf Abruf, weil man in Corona-Zeiten ja nie weiß, was passieren kann. Oder man weiß das, was passieren kann. Sollte sich einer der anderen infizieren, dann wird natürlich einer der beiden nachnominiert.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ohne deutsche Beteiligung gehen die Australian Open in die zweite Woche. Zverev, wir haben es angesprochen, ist raus. Auch das deutsche Doppel Gravis ist raus. Ja, Gravis und Mies hatten es nicht geschafft, aber tolles Tennis gibt's trotzdem weiter Down Under.
Genau, und darüber halten euch natürlich auch ohne deutsche Beteiligung die Kollegen von Chip and Charge auf Deutsch im Podcast und auf meinsportpodcast.de auf dem Laufenden. Und beim Sportradio Deutschland, da gibt's natürlich auch aktuell, ganz aktuell alles, was ihr wissen müsst zum Sport im Allgemeinen. Alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten auch aus unserem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh wieder für euch am Start um 7.07 Uhr. Dann könnt ihr auch entscheiden, wann auch immer ihr uns hören wollt. Entschuldigt bitte, wenn ich so ein kleines bisschen verschlafen klinge, denn im Moment sind ja die Playoff-Spiele beim American Football. Ich weiß, Malte, das geht bei dir rein und im anderen Seite raus, aber ich schlag mir mittlerweile die Nachts um die Ohren und guck mir das immer an. Also von daher, wenn ich ein bisschen verpennt klinge, macht's nix. Ne? Und dann habe ich durchgeguckt. Also, schaltet gerne ein im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das wisst ihr, klickt euch einfach mal durch. Wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Andreas, und jetzt noch hier.
Komm her.
Du bist doch noch wach, von daher, das ist doch alles
gut. Ja, der Logo, gut. Und ich brauche noch eine Patrone. Mach ruhig nochmal eine auf, das ist gut.
Ja, gibt's noch einen. Ja, komm. Nehmen wir jeder noch einen. Teilen wir uns keins.
Hoch die Dose.
Prost.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.